Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt bei der dritten Folge von 4 des Sommer-Specials bei Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. In den ersten beiden Folgen haben wir euch Low-Budget-Sommeruhren, Urlaubsuhren quasi ans Handgelenk als Empfehlung bzw. Idee mitgegeben, bei der nicht so viel Angst haben müsst, ob irgendwas an diese Uhr drankommt, denn ja, wir haben unter 100 Euro gestartet und sind knapp unter 800 Euro geblieben. Das heißt, für jedes Budget und jeden Geldbeutel sollte etwas mit dabei gewesen sein. In der zweiten Folge haben wir euch dann mal so richtig den Sommer ans Handgelenk geknallt in seinen Farben und Formen des Jahres 2023. Budget war egal, Hauptsache coole Uhr für den Sommer am Handgelenk. Und ja, wenn ich natürlich sage, von wir dann oder von wir spreche natürlich, dann Grüße an den lieben Florian Bach für die zwei tollen Folgen zusammen. Und was darf da natürlich nicht fehlen in Folge 3? Ihr habt jetzt vielleicht eure Sommeruhr gefunden, habt sie am Handgelenk, findet sie toll, ganz egal ob Low Budget oder eine Luxusuhr, was auch immer am Handgelenk ist, am Ende des Tages möchte man ja seine Uhr aus dem Urlaub auch wieder gesund und munter mit nach Hause bringen, sei es, weil sie die Erinnerung konserviert, sei es, weil sie tolle, ja, tolle Farben hat und einfach einem ja, Spaß macht im Sommer und das graue Winter, Herbst, Regen, Wetter und Co. sozusagen vom Handgelenk über die Sinne wegspült. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Tücken. Jeder von uns hat schon mal gehört, ja, Salzwasser an der Uhr ist nicht so ganz so optimal. Wenn man dann noch am besten die Uhr in die pralle Sonne legt oder wenn man hingeht und mit Sand zu tun hat, beziehungsweise die Uhr hat Wasserdichte X, die Uhr hat Wasserdruck, hält sie aus in Bar, die Uhr kann dies, jenes und selten verliert man doch schnell den Überblick, oder etwa nicht? Ja, ich zumindest, mir ging das so und daher habe ich mir den lieben Uhrmacher Leon eingeladen, mit dem wir über diese Themen sprechen, nämlich wir nehmen die Urlaubsuhr quasi mitten in den Urlaub, geben euch tolle Informationen zum Thema, was ist eigentlich Wasserdichtigkeit, wie kann ich damit umgehen und was bedeutet das für euch konkret und wie könnt ihr eure Uhr im Urlaub schützen oder danach, wie kriegt ihr sie wieder hin, wenn dann irgendwas dran gekommen ist. All diese Themen packen wir zusammen in den Urlaubsreisekoffer Zeitzone und bewegen uns in Sommer, Sonne, Sonnenschein. Viel Spaß euch und ein herzliches Dankeschön an Alexander Schorokow, der Partner dieses Podcasts. Viel Spaß! Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, in der dritten Folge des Sommer-Specials von Zeitzone ist mein Gast, der liebe Leon, der Uhrmacher meines Vertrauens von Chrono Restore, hier schon mittlerweile auch ein Stück weit zum Inventar gehörend auf diesem Podcast, wenn es um das Thema Technik geht, rund um die Uhren, rund um Uhrmacher-Service. Und vor allem, wenn es darum geht, auch mal über Themen zu sprechen, bei denen man aufklären muss. Ich denke da so an unsere gemeinsame Folge über die Uhrenmythen, verschiedene technische Themen allgemein. Und ja, damit auch herzlich willkommen, lieber Leon.
Ja, herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin der Leon, ich habe Chrono Restore gegründet. Chrono Restore ist ein Online-Uhren-Service, bei dem die Kunden von mir eine kostenlose Versandbox zugestellt bekommen, ihre Uhr reinpacken können, zu mir schicken können und ich erstelle dann Kostenvoranschläge, repariere Service oder revisioniere teilweise auch, restauriere die Uhren, die mir die Kunden zuschicken. Und es läuft bis dato ganz erfolgreich. Die Leute nehmen das an. Ich habe sehr, sehr viele positive Rückmeldungen dazu. Und es macht mir einfach unwahrscheinlich Spaß, hier bei dir auch mit dem Podcast mit dabei zu sein und auch mein technisches Wissen an euch Uhrenliebhaber weiterzugeben.
Ja, das merkt man und das Feedback kann ich bestätigen. Sehr viele von euch da draußen, die schon gesagt haben, Mann, das muss ich mal ausprobieren. Da hört man, dass da jemand Lust, Laune und wie sagt man so schön, Bock auf seinen Job hat und dass seine Leidenschaft ist und sich darin dann selbstständig zu machen. Ich meine, das ist ja eine Win-Win-Win-Situation und wenn ich richtig informiert bin, ist ja auch kein Geheimnis, benimmst du ja auch den Service für Formex in Deutschland.
Richtig.
Und ich meine, das ist ja auch ein absolutes Qualitätsmerkmal. Die kommen ja nicht umsonst zu dir und auch von euch, die schon mit dem Leon Kontakt hatten, habe ich bislang nur Gutes gehört. Also gerne, falls diese Folge jetzt einen latenten Bedarf nach einem Uhrmacher-Service bei euch weckt, ihr wisst, wo ihr Leon findet. Ansonsten schaut wie immer in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Da findet ihr nochmal alles. Und wenn ihr nochmal ganz ins Detail gehen wollt, wie wird man eigentlich Uhrmacher? Was ist Chrono Restore und was hat Leon bislang so gemacht? Da gibt es eine Folge im Podcast dazu. Da einfach mal schauen unter Chrono Restore. So, und jetzt starten wir in diese Sommerfolge aber auch voll und ganz hinein. Wir haben euch in den letzten beiden Folgen, ich zusammen mit dem guten Florian Bach, liebe Grüße an dieser Stelle, euch mal gezeigt, welche Uhren könnten wir denn eigentlich für den Sommer so ans Handgelenk packen. Sei es Low-Budget-Urlaubsuhren, wo, ja, wenn was drankommt, das Herz nicht vollends zerbricht, sondern höchstens vielleicht das Saphirglas auf der Uhr. Und zum Zweiten, in der zweiten Folge haben wir einfach mal wild durcheinander Urlaubs- bzw. Sommeruhren für euch rausgesucht, rechts und links des Mainstreams. Einfach tolle Sommeruhren mit tollen Farben und die einfach Sommer versprühen. So. Und dann, bevor es dann in den Urlaub geht, beziehungsweise vielleicht, wenn auch im Urlaub schon was passiert ist und viele Themen, die sich rund um Uhren, Gefahren in Urlaub so tummeln, darum wollen wir uns heute mal kümmern. Sei es das Salzwasser an der Uhr, macht das eigentlich was aus? Was ist eigentlich genau Wasserdichtigkeit? Da wird von 3 ATM, dann wird von 30 Bar, dann wird mal von 300 Metern gesprochen und. Was hat es damit alles auf sich? Wir bringen hoffentlich Licht ins Dunkle und beschäftigen uns eben mit allen Themen rund um diese Urlaubssituation und eurer Uhr. Ja, Leon, was sind so für dich die Headlines, wenn es um Uhren geht, Sommer und ja, Sommer und mögliche Probleme, die du dann im Nachgang zu lösen hast?
Ja, tatsächlich kommen im Sommer immer viele Probleme, weil eben die Uhren mit an den Strand genommen werden, ins Salzwasser, überhaupt Wasser, Sommerwasser, Abkühlung. Jeder braucht seine Abkühlung irgendwann mal im Sommer. Und da gibt es ganz, ganz, ganz oft Probleme mit der Wasserdichtigkeit. Gerade die Hersteller können ein Lied von singen, wenn irgendwelche Kronen eventuell nicht richtig reingeschraubt wurden und so weiter. Also das Wasser ist ein ganz großer Feind für die Uhr und macht auch eigentlich so im Service mit die meisten Probleme. Neben dem Runterfallen. Runterfallen ist auch noch so ein Klassiker.
Im Urlaub, ja, vielleicht, wenn am Strand in der Hitze auch mal das ein oder andere alkoholische Kaltgetränk mehr geflossen ist, dann bleibt man vielleicht mal hängen oder schmeißt ein Ticken mehr was runter. Okay, das heißt, Wasser ist sozusagen ein wichtiger erster Step. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Wasser. Bei solchen Temperaturen, wie wir sie auch aktuell immer wieder haben, ist Wasser ein gutes Stichwort und ja, gehört zum Urlaub wie, ich weiß gar nicht, die Sahne auf die Torte. Ne? Ja, Wasser. Jetzt ist da die erste Frage, die sich zu stellen gibt. Wir müssen ja mal unterscheiden im Urlaub, ob man jetzt in einem, oder generell in einem Badesee ist, in einem heimischen, was ja dann eher Süßwasser wäre, oder vielleicht ja im Meer, das in der Regel oder zumindest der größte Anteil ja auch eher Salzwasser ist. Was sind da so die Unterschiede? Macht das eine mehr dem der Uhr oder dem Stahl und dem Material aus als das andere?
Ja, definitiv. Also es ist ja Allseits bekannt eigentlich, Salzwasser ist sehr aggressiv. Man kennt es ja auch vom Auto, man muss aufpassen, dass es nicht rostet und so weiter. Gerade dieses gestreute Salz im Winter macht Probleme beim Auto. Und gerade so ist es auch bei der Uhr. Salzwasser ist unwahrscheinlich aggressiv. Es hat mehrere Wirkungen auf die Uhr. Das Salzwasser zum einen macht das Problem, Dichtungen werden spröde, das Metall wird angegriffen. Es ist oft so, dass die Leute denken, naja, ich habe ja ein ordentliches Edelstahlgehäuse oder ein Edelstahlarmband, aber selbst an diesen Uhren, wenn man die irgendwo dann noch leicht feucht, nicht ganz abgespült und leicht feucht irgendwo hinlegt, bildet sich innerhalb von kürzester Zeit unglaublich leichter Flugrost auf der Oberfläche. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit schlechtem Material zu tun, dass das Edelstahl schlecht ist, sondern das hängt dann auch noch zusammen mit den ganzen Fetten, die durchs Anfassen auf der Uhr oben drauf sind und entstehen. Und irgendwo entstehen dort immer Korrosionen, die dann zu leichtem Rost, Flugrost auf der Uhr führen. Und man kann sich eben vorstellen, wenn man doch mal sagt, okay, das ist jetzt meine Sommeruhr, danach lege ich sie in ein Safe und dann liegt die dort mal ein halbes, dreiviertel Jahr. Da kann schon einiges mit so einer Uhr, mit dem Armband, mit dem Material passieren. Und zum anderen greift das Salzwasser vor allem deutlich die Dichtungen an. Die werden dadurch spröde, hart, da wird die Flüssigkeit oder das Fett aus den Dichtungen sozusagen rausgesaugt und die altern unwahrscheinlich schnell durch dieses Salzwasser. Das macht riesige Probleme, gerade an der Kronendichtung, Tubusdichtung und die Bodendichtungen. Auch die Glasdichtung leidet drunter, aber die Glasdichtung wird sehr, sehr stark nach außen gepresst und durch dieses Pressverhalten gibt es da meistens nicht so die Probleme, weil die auch immer sehr hoch sind, diese Glasdichtungen. Aber wenn die mal bis nach unten durchgebrochen sind durch diese Sprödigkeit, wenn man das so nennen darf, wenn die mal bis unten hin einen Riss hat, dann kann natürlich durch diese Glasdichtung auch irgendwo Wasser eindringen. Und dann sind wir schon bei dem Problem, dass die Uhr auf einmal nicht mehr dicht ist. Und wenn ich dann das Ganze nicht mitbekomme und doch weiter baden gehe, dann ist die Dichtung, dann ist die Uhr nicht mehr wasserdicht, Wasser läuft rein. Oft ist es nicht so viel, die Uhr läuft bloß an, wenn sie irgendwie in der Sonne liegt, dass sie das Glas von innen wie beschlägt. Aber ich hatte auch schon Fälle, wo, keine Ahnung, die ist voll mit Wasser gelaufen und die kam bei mir an und da war noch Wasser drin. Das ist unglaublich, was da manchmal so für Uhren ankommen, was dort alles passieren kann. Es ist einfach doch eine sehr empfindliche Sache mit den Dichtungen und den Gehäusen. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr breit gefächert. Also man merkt direkt, okay, das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Aber bevor wir jetzt alle Angst für den Urlaub machen, müssen wir jetzt mal eine Lösung anbieten. Also ich habe ja gehört, es macht Sinn, du hast auch irgendwie jetzt gerade schon mal so ein bisschen mitschwimmen. Jetzt bin ich wirklich im Wasser gelandet, ja, mitschwimmen gelassen. Das Thema Abspülen mit klarem Wasser, nachdem man schwimmen war. Ist das eine Möglichkeit? Gibt es weitere Möglichkeiten?
Definitiv abspülen, also immer, egal, rate ich zum Beispiel auch jedem Brillenträger, wenn er doch mal mit seiner Brille im Salzwasser unterwegs war, immer abspülen, damit das Metall sofort wieder frei wird vom Salz. Es ist auch eigentlich mit die beste Möglichkeit, um das Salz dort zu entfernen. Was ich auch immer empfehlen kann, solange die Uhr nicht abgespült wurde, die Uhr nicht bedienen. Also keine Drücker drücken vom Chronographen, die Krone nicht rausschrauben, die Krone nicht ziehen, nicht die Uhrzeit anfangen zu stellen, sondern immer lieber erst warten, bis man die Uhr ordentlich abgespült hat, dass das ganze Salz entfernt ist, weil nur wenn ich weiterhin irgendwas drücke, irgendwie Bewegung reinbringe, die Krone zum Beispiel ziehe, dann besteht erst die Möglichkeit, dass das richtig bis in die Dichtungen reinfließen kann. Ansonsten wird immer nur eine ganz kleine Stelle, wo es wirklich abdichtet, die Dichtung mal angegriffen von dem Salz oder von dem Salzwasser. Sobald ich aber Bewegung reinbringe, die Krone ziehe, die Krone aufschraube, dann kann das Ganze noch weiter nach innen wandern und greift die Dichtung vielleicht sogar von beiden Richtungen an. Aber das Allerwichtigste, abspülen. Gründlich abspülen, damit alles Salz entfernt ist.
Okay, das greift also so ein bisschen. Ich versuche es mal so in die Nicht-Uhrenwelt zu übersetzen. Wenn du mal wirklich ein bisschen Wasser oder sonst was über eine Tastatur oder sonst irgendwas schüttest, dann trocknen lassen und bloß nicht anschalten und drin rumfummeln, ne? So im
Genau.
Prinzip greift das ja eigentlich auf, ne?
Genau.
Ich meine, die Gründe sind komplett unterschiedlich, aber am Ende des Tages soll nichts dahin kommen, wo es bis dato vielleicht schon noch gar nicht gewesen ist. Okay, das heißt, abspülen ist ein ganz wichtiges Thema. Ist denn ein Uhrenstall aus deiner ja, Erfahrung heraus angreifbar? Also ich sag mal, kann man sagen, eine Uhr aus Titan ist da wesentlich entspannter als eine Uhr aus einem der unzähligen Edelstähle? Oder ist das im Prinzip gleichermaßen? Oder vielleicht sogar ist eine Uhr, die, ich sag mal, PV beschichtet ist, an der vielleicht auch Gold dran ist, Rosé, Gelbgold, Weißgold, was auch immer, ist das noch gefährdeter oder weniger gefährdeter?
Das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Da würde ich jetzt einfach mal auf meinem Gedankenschluss weiterarbeiten. Was ich zum Beispiel noch nie da hatte, war eine Golduhr mit Rost oder Flugrost oder ähnlichem dran. Wenn irgendwas dran war, dann war es Verschmutzungen von der Haut, vom Schweiß oder ähnlichem. Aber das hat sich nie irgendwie in die Uhr reingefressen und auch Salzwasser habe ich eigentlich noch nie gehört, dass das bei Golduhren was macht. Vergoldete Uhren ist wieder ein bisschen gefährlich. Das Gold ist halt so edel, dass es nicht angegriffen wird oder seltener angegriffen wird. Aber vergoldete Uhren haben ja nur eine dünne Schicht Gold drauf. Und wenn die wieder irgendwo abgeplatzt ist oder sehr dünn ist, dann kann dort die Uhr bzw. das Material unter dem Gold, was auch immer das in dem Falle ist, meistens doch irgendwelcher Edelstahl. Oder bei Vintage-Uhren ist es oft Messing. Dann wird das Ganze doch irgendwie angegriffen und wenn man das über Jahre liegen lässt, dann frisst das richtige Löcher rein. Man hat das auch oft auf der Unterseite von Vintage-Uhren an der Ecke von den Hörnern, wo die Hörner sozusagen in den Gehäuseboden oder in das Gehäuse an sich münden, sind teilweise richtige Löcher reingefressen vom Schweiß der Träger. Das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes wie Salzwasser. Und das greift dann dort immer wieder die Uhren an. Und da war anscheinend die Goldschicht irgendwie mal so dünn, dass sich das Salz inklusive, oder dass sich das Salz allgemein in die Uhr reingefressen hat und das oben bloß noch wie so eine dünne Goldschicht war. Und wenn man dann dran gedrückt hat, ist die weggebröselt.
Okay, sehr,
Unter
sehr
dem Gold
spannend, ja.
hat sozusagen die Uhr oder das Gehäuse weggefressen.
Also ich, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Im Vorfeld habe ich mir natürlich auch überlegt, gut, Salzwasser ist ja, im Sinne des Wortes, das Thema. Aber wie du das jetzt nochmal hier so genauer schilderst, finde ich sehr, sehr spannend. Denn man darf es definitiv nicht unterschätzen. Und auch wenn es heißt, ja, Taucheruhr, wasserdicht und sonst was, man muss schon ein bisschen was für seine Uhr tun, damit die das Ganze auch heil und gut übersteht. Oder vielleicht einfach auch mal vorher darüber nachdenken, ob es unbedingt sein muss, dass sie mit ins Wasser geht, ne?
Das sowieso, ja. Also ich muss sowieso sagen, Taucheruhren sind noch mal eine ganz andere Gefahr, weil da gibt es so viele schöne Funktionen. Man kann an der Lünette drehen, man kann die Krone aufschrauben, die Krone wieder reinschrauben und wir Menschen können ja von nichts die Finger lassen. Wir spielen gerne an irgendwas rum. Und gerade wenn man dort irgendwo an einem feinen Sandstrand ist, mit der Uhr ins Wasser geht, man kennt das, die Wellen holen den Sand sozusagen nach oben, der fliegt überall durchs Wasser. Der ist dann auch überall in der Uhr. Oft ist er dann unter der Lünette. Dort hat man Verschleiß des Todes. Wenn man dann weiterhin an der Lünette dreht und dieses Kratzgeräusch hört, sollte man es unbedingt sein lassen und unter die Lünette reinigen lassen, weil das ist wie eine sehr, sehr aggressive Schleifpaste. Da ist Salz drin und Sand. Und das macht einem unter der Lünette alles kaputt. Problem ist auch natürlich immer das Gewinde von verschraubten Kronen, wenn dort irgendwie Sand oder Salzwasser mit reinkommt. Ganz, ganz große Probleme. Salzwasser, ja, ist ein Riesenthema.
Ich merke es, aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir mal drüber sprechen, weil mir war das schon klar, dass Salzwasser ein Thema ist, weil man auch immer sagt, wenn du im Salzwasser warst, spült die Uhr ab. Aber das ist ja schon ein bisschen mehr als einfach nur spült die Uhr ab, sondern man muss sich schon im Klaren sein. Nehme ich jetzt vielleicht mein 8.000 € Schätzchen, das ich mir über Jahre hinweg zusammengespart habe und das meine Uhr ist, auf die ich hingespart habe, einfach und gehe damit jetzt ins Salzwasser, weil es halt eine Taucheruhr ist, sondern man muss sich das halt einfach so ein bisschen in den Kopf rufen. Und ich finde, dafür ist das Ganze hier ja schon wichtig, dass wir einfach mal drüber sprechen, was so im Urlaub eben passieren kann. Ich meine, es geht ja nicht nur um Urlaub, kann überall passieren. Der ein oder andere von uns wohnt ja vielleicht auch direkt am Meer, ne? Aber in erster Linie ist es natürlich so ein klassisches Urlaubsthema. Und daher, wie gesagt, sehr, sehr spannend, auch von meiner Seite aus, da mal wieder so viel Input zu kriegen. Das heißt, Salzwasser, dann kommt natürlich das Thema Sand mit dazu. Und wir alle wissen, Schleifpapier, ne? Sand. Also von daher ist relativ schlüssig erklärt, dass Sand am Ende des Tages kleines Gestein ist und Stein und Stahl, die stehen generell nicht so aufeinander. Da verliert einer. Und von daher, ja, es ist absolut schlüssig und nachvollziehbar. Das heißt, wenn die Uhr im Wasser war, dann auf jeden Fall hingehen, sauber abspülen, kontrollieren, ob auch alles soweit in Ordnung ist. Und dann hat man auch lange Spaß an der Uhr. Ich finde es eigentlich selbstverständlich, aber wir erwähnen es trotzdem nochmal und sprechen mal drüber. Eine Uhr mit Lederarmband und Wasser oder Salzwasser ist nicht so, ne?
Lederarmband, ganz gefährlich.
Ja.
Die lösen sich im Salzwasser komischerweise noch schneller auf als alles andere. Also da hat man dann eher das Problem, dass die Uhr wahrscheinlich verloren geht. Lederbänder kann ich überhaupt mit Wasser gar nicht empfehlen. Die fangen auch böse zum Stinken an dann.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also das sollte man dann einfach ganz unterlassen und dann eher zum Silikon- oder Kautschukband greifen. Ich denke, da macht man generell noch viel weniger verkehrt als mit dem Stahlband, ne?
Das auf alle Fälle, ja.
Okay. Ja, super. Dann hätten wir ja schon mal die erste Sache geklärt. Doch, wie bereitet man die Uhr eigentlich am besten vor für den Urlaub? Ich sage jetzt einfach mal, wir haben eine Uhr, die ist so eine klassische Taucheruhr mit 300 Meter Wasserdichtigkeit. Ich habe sie jetzt nicht erst seit gestern, sondern vielleicht schon 2, 3 Jahre und möchte in Urlaub fahren. Ich weiß, ich werde damit ins Wasser gehen, auch ins Salzwasser gehen. Macht es da Sinn, am Anfang mal so einen kleinen Check-up-Service zu machen, beziehungsweise auf was sollte man einfach achten in der Uhr? Mir fällt jetzt einfach mal so laienhaft ein, das Thema Dichtigkeitsprüfung, vielleicht das ein oder andere Gummi mal erneuern. Was sind da so Punkte, die man beachten sollte?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste selbst nicht, ob ich meine Uhr vorm Urlaub in den Service geben würde, damit ich sie während des Urlaubs wieder runterracker. Weil U Urlaub ist im Endeffekt so eine große Belastung mit dem Sand, Salzwasser, bla bla bla, tralala. Und wenn ich also ich würde es so machen, wenn ich von meiner Uhr weiß, okay, die hat hier in den heimischen Seen, Bädern, Freibädern, Schwimmbädern, wo auch immer man war, Whirlpool auf der Terrasse, wenn die da die Wasserdichtigkeit ordentlich gehalten hat, die Uhr nie irgendwie mal leicht beschlagen war oder ähnliches, würde ich vorm Urlaub tatsächlich nichts machen. Da würde ich immer darauf aufpassen, dass im Urlaub die Krone ordentlich zugeschraubt ist, dass man nicht zu viel an der Lünette oder sonst irgendwas rumspielt und dann lieber danach die Uhr in eine Revision geben, wo sie vielleicht, wenn sie doch irgendwelche Schäden bekommen hat, nochmal eine Aufarbeitung bekommt, dass das Band nochmal schick gemacht wird oder das Gehäuse auch an sich. Und dann wird nämlich definitiv alles rausgespült. Dann ist kein Sand mehr unter der Lünette, dann befindet sich kein Sand mehr im Gewinde von der Krone. Die Dichtungen werden neu gefettet und ausgespült, vielleicht sogar neue verbaut, wenn sie doch schon älter sind. Problem ist halt, wenn man, ich weiß nicht, wie lange die Leute heutzutage in den Urlaub gehen, wenn man 5 Wochen im Urlaub ist und am ersten Tag säuft die Uhr ab, wäre es doof. Weil dann liegt sie erstmal 5 Wochen da, mit Salzwasser in Sicht oder kann auch Poolwasser sein, schadet genauso dolle dem Werk. Das ist immer schwer zu sagen, aber ich persönlich würde vor einem Urlaub keine Revision machen, wenn ich weiß, bis jetzt hat sie alles zuverlässig ausgehalten. Ich würde dann lieber nach dem Urlaub sagen, okay, jetzt hat sie es verdient, jetzt machen wir sie nochmal ordentlich sauber, weil sie doch einiges aushalten musste. Fände ich sinnvoller, als wenn man es vor dem Urlaub macht.
Okay. Das heißt, hier auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand, wenn ich die Uhr jetzt schon eine Zeit lang habe, die hat ja schon das ein oder andere mitgemacht. Man hat Erfahrungswert und sagt, ja, das passt. Und dann hinterher, wenn sie gerade diesen Belastungen ausgesetzt war, so dann nochmal professionell reinigen zu lassen, einfach mal nachschauen lassen. Wenn da nichts groß dran ist, ist das ja auch jetzt kein Vermögen, das man da investiert. Und ist dann auf der sicheren Seite. Ich meine, klar, bei jetzt Uhren, die man vielleicht schon 10 Jahre im Gebrauch hat und so, wäre es wahrscheinlich auch Sinn, da mal reinzugucken vorher. Auf der anderen Seite könnte man ja auch mal einfach theoretisch davon ausgehen, dass das auch mal schon gemacht wurde zwischendrin. Also gilt einfach auch da für euch, zumindest aus meiner Sicht würde ich das mal formulieren, ein bisschen gesunder Menschenverstand. Man kennt seine Uhren, man schätzt seine Uhren. Und dann geht man damit auch richtig um. Und für alle anderen Fälle haben wir ja immer noch das Thema Low-Budget-Sommeruhren. Also das wäre dann noch so die Alternative. Auch gleich, egal was eine Uhr kostet. Man muss ja nicht mutwillig herausfinden, ob sie auch aushält, was sie verspricht, sozusagen.
Ja, ich finde auch, dass es wirklich immer davon abhängt, in welchem Zustand die Uhr ist. Also wenn jemand wirklich alle 3 bis 5 Jahre seine Revisionszeiten beibehält, braucht er sich keine Sorgen machen, er kann die Uhr ohne irgendeine Kontrolle mitnehmen. Ich hatte aber auch schon Kunden, die haben nach 40 Jahren ihre Uhr zum allerersten Mal in eine Revision geschickt. Dementsprechend waren die Dichtungen schon spröde, hart, waren sonstigen Umwelteinflüssen ausgesetzt und dann wird sie wahrscheinlich so einen Urlaub nicht mehr packen. Dann ist es natürlich sinnvoll vor dem Urlaub, wenn man sie unbedingt dabei haben möchte, das Ganze nochmal machen zu lassen, Dichtungen tauschen oder einfach mal durchchecken lassen. Aber es hängt, wie gesagt, immer vom Zustand der Uhr ab. Wer hat sie wie lange getragen? Wurde sie überhaupt getragen? Lag sie nur im Safe? Wie lange ist der letzte Service her? Das sind alles Punkte, die man dabei beachten sollte.
Okay, verstehe. Also am Ende des Tages ja bleibt's individuell und mit einem, ja, gesunder Menschenverstand hilft bei vielen Situationen weiter, auch ihr. Und ich sag mal, wenn ihr da draußen Fragen habt, könnt ihr natürlich gern mir oder auch dem Leon direkt mal schreiben, sei es in Instagram oder über seine Website, findet ihr, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung oder nochmal eine kleine Eigenwerbung zwischendrin. Wir haben auch unsere Zeitzone-Podcast-Telegram-Gruppe, in der ihr sehr gerne reinkommen könnt. Wir sind schon ein Stück weit über 20 Leute, alle Uhrenenthusiasten. Und der Leon ist auch mit dabei. Also, wenn da mal eine schnelle Frage ist oder man einfach mal was unter Gleichgesinnten besprechen will oder einfach ein bisschen lustig diskutiert, dann seid ihr da sowieso herzlich willkommen. Den direkten Link, Einladungslink zur Gruppe, findet ihr auch in der Beschreibung der Podcast-Folge. Ja, und dann Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wir machen weiter mit den Urlaubsthemen rund auf der, ja, technischen Seite sozusagen der Uhren. Jetzt haben wir schon gesagt, Salzwasser dann noch in Kombination mit Sand, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Gibt es mal davon losgelöst im Bereich des Süßwassers, also im Badesee oder halt einfach Süßwasser im Allgemeinen, da was Besonderes zusätzlich zum Wasser an sich zu beachten? Natürlich sollte auch da Krone und Co. richtig verschraubt sein. Das heißt, viele Parallelen kann man ziehen, aber es ist natürlich bei weitem nicht so anfällig, der Uhr irgendwie einen direkten Schaden zuzufügen, ne?
Ja, also im Grunde genommen, ein Pool ist genauso gefährdet bei uns hier mit Chlor. Chlor hat dieselbe Wirkung wie Salz auf die Dichtungen, macht das Ganze spröde und so weiter. Da würde ich aber eher so in die allgemeine Richtung der Wasserdichtigkeit jetzt mal lenken, weil viele überschätzen ihre Uhr. Allgemein diese Wasserdichtigkeit, also so bei uns in den Gewässern, ja, da ist das Süßwasser und Chlorwasser höchstens. Süßwasser, wenn man sagt, man ist in einem See, dann hat man doch eher schlammige Untergründe. Da gibt es nicht so grobe Steinchen wie bei dem Sand direkt. Geht beim Abspülen genauso leicht weg wie das Salz. Viel mehr gibt es nicht zu beachten, als wie wenn man jetzt am Meer sich befindet. Aber man muss halt selbst an sich überhaupt drauf aufpassen, mit welcher Uhr kann ich überhaupt schwimmen gehen. Weil es wird meiner Meinung nach den Käufern von Uhren, von den Herstellern nicht ordentlich erklärt, was bedeutet das, wenn dort 100 Meter Wasserdichtigkeit draufsteht.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe es ja quasi in der Einleitung auch schon mal angesprochen. Es geht ja schon damit los, dass jeder dafür auch eine andere Bezeichnung wählt, ne? Den einen steht Wasserdichtigkeit in Metern, bei den anderen in Bar und so weiter und so fort. Gemeint ist ja am Ende des Tages immer das Gleiche, aber wenn eine Uhr 300 Meter wasserdicht ist, heißt das ja nicht, dass ich damit 300 Meter tief tauchen kann. Und es ist immer alles ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Man muss da erstmal durchblicken und genau verstehen, was das eigentlich ist. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges und gutes Thema. Lieber Leon, klär uns doch mal auf, was bedeutet eigentlich diese Angabe der Wasserdichtigkeit bei einer Uhr und wie kann man sich das vorstellen?
Okay, also grundlegend möchte ich erstmal erklären, was die einzelnen Bedeutungen heißen. Es gibt ja ATM, Bar und Meter. ATM und Bar kann man sagen, ist dasselbe. Ist einfach die amerikanische Einheit und die deutsche Einheit für den Druck. Macht eigentlich von der Umrechnung her keinen Unterschied. Ich glaube, lass mich lügen. Ich weiß nicht, in welche Richtung es war, aber das geht um 1,013. Also ein Bar ist 1,013 ATM oder umgedreht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber das ist so das Maß der Dinge, wo man sagt, okay, auf jeden Fall kann man schon mal davon ausgehen, ATM und Bar ist so ziemlich dasselbe. Meter ist nochmal was anderes. Wenn man sagt 100 Meter, dann sind das 10 Bar. Also wenn ich die Bar oder die ATM mal 10 nehme, dann komme ich auf die Meter, die die Uhr theoretisch tauchen dürfte. So versteht man das zumindest als Uhrenträger, dass ich sage 100 Meter wasserdicht. Das heißt, ich kann mit der auf 100 Meter Wassertiefe schwimmen. Und da fängt das Ganze schon an. Das stimmt absolut nicht. Und das ist ein riesengroßes Verständnisproblem, was ganz, ganz oft missverstanden wird, weil man denkt ja, oh, 100 Meter, so tief komme ich doch nie. Und gerade die Freizeittaucher, die mal unterwegs waren oder überhaupt einen Tauchschein gemacht haben, wenn man weiß, in welchen Tiefen man sich dort überhaupt bewegt und wie weit 100 Meter tief sind, da merkt man erstmal, okay, das ist absolut unrealistisch, diese Angaben. Und zwar kommen die eigentlich hauptsächlich daher, da hole ich ein bisschen weiter aus.
Gerne.
Es gibt unterschiedliche Prüfmethoden der Wasserdichtigkeit. Es gibt die Trockenprüfung und die Nassprüfung. Bei einer Trockenprüfung ist es so, dass einfach in ein Prüfgehäuse, in das man die Uhr reinlegt und einen Sensor oben auflegt. Das ist eigentlich nur eine Kugel, die von oben auf die Uhr aufgelegt wird und sozusagen kleinste Bewegungen des Uhrengehäuses messen kann. Da wird eine Uhr reingelegt, die Kugel oben drauf, dass die so leicht, ja, eingeditscht ist, und dann, sobald sich die Uhr nur leicht verformt, merkt das diese Kugel. Dieses Gehäuse wird dann mehr oder weniger verschlossen. Und dann wird dort 10 Bar Druck reingeballert, zum Beispiel. Diese 10 Bar Druck sorgen dann dafür, dass das Gehäuse zusammengepresst wird. Dieses Zusammenpressen des Gehäuses sorgt dafür, dass sich die Kugel leicht bewegt. Und diese Mikromillimeter, die dabei sich die Kugel bewegt, beziehungsweise das Gehäuse zusammengepresst wird, die werden dann gemessen. Und dann weiß ich, okay, das hat sich zum Beispiel um 0,01 Mikrometer zusammengedrückt, das Gehäuse. Und dann wird eine Zeit gestoppt und eine gewisse Prüfzeit angesetzt. Und diese Prüfzeit läuft so lange, bis. Na, wie lange läuft sie? Bei mir sind es 60 Sekunden. 60 Sekunden läuft die Prüfzeit runter. Und wenn sich in dieser Zeit das Gehäuse wieder ausweitet, dann weiß man, okay, irgendwo muss ja die Luft in das Gehäuse reinkommen, weil sonst würde die sich ja nicht von alleine wieder ausweiten, weil der Druck besteht ja immer noch. Und somit findet ein Druckausgleich zwischen der äußeren Hülle, also den 10 Bar, die auf die Uhr herrschen, und innen in der Uhr muss dann irgendwo die Luft reinkommen, damit sich diese Uhr, dieses Gehäuse wieder ausweiten kann. Und somit stell ich zum Beispiel hauptsächlich meine Wasserdichtigkeit fest, weil es das Einfachste ist.
Okay.
Dann haben wir noch eine Wasserdichtigkeitsprüfung mit Wasser, mit Feuchtigkeit. Das ist im Grunde genommen dasselbe, nur dass sich die Uhr nicht in Luft befindet, sondern im Wasser, in einem sozusagen Wasserkanister. Und dieser Kanister wird mit richtig viel Druck befüllt, auch wie der Luftdruck. Aber dieser Luftdruck geht auch auf das Wasser über und dieser Druck auf das Wasser simuliert den Druck, wie wenn ich jetzt mit der Uhr tief tauchen würde. Aber dort testet man normalerweise nur leere Gehäuse, also wo kein Uhrwerk drinnen ist. Zum Beispiel nach einer Gehäuseaufarbeitung werden alle Dichtungen gefettet, das komplette Gehäuse verschlossen und zusammengebaut, dann in dieses Prüfgerät rein, der Druck aufgebaut. Und es gibt zum einen welche, wo man so ein Glasfenster hat, wo man reinschauen kann. Und wenn natürlich irgendwo Blubberblasen rauskommen, dann ist klar, dann ist die Uhr undicht. Das ist genauso wie wenn man vom Fahrradreifen ein Loch sucht, drückt man den Schlauch ja auch immer unter Wasser und dort, wo die Bläschen rauskommen, da ist das Loch. Und so macht man das im Endeffekt bei der Uhr auch. Es gibt aber noch größere Prüfgeräte, wo man dann eben diese 125 Bar prüfen kann, wo man wirklich 125 Bar über so ein kleines Rädchen Druck in diesen Gehäuse aufbaut. Und dann kann man von außen leider nicht sehen, weil das die Scheiben anscheinend nicht aushalten würden, wären dort gar keine verbaut. Da muss man dann einfach gucken, hat es irgendwo Wasser reingedrückt oder nicht, wenn man die Uhr wieder rausgeholt hat. Aber eigentlich kommt dieses 100 Meter wasserdicht daher, dass man sich das so vorstellen muss: Man nimmt ein ganz langes Rohr, legt ganz unten die Uhr rein und kippt jetzt eine Wassersäule oben drauf, die 100 Meter hoch ist. Und daraus wird geschlossen, dass gesagt wird, die Uhr ist jetzt 100 Meter wasserdicht, weil wenn sie unten in einem Rohr liegt, kann oben drüber eine Wassersäule von 100 Metern stehen. Und es drückt kein Wasser in diese Uhr rein. Das große Problem ist, dass die Uhr in diesem Falle sich in Ruhe befindet. Die bewegt sich nicht. Und das Wasser, das von oben drauf kommt, übt auch keinen wechselnden starken Druck auf diese Uhr aus, sondern tatsächlich nur die Masse der Wassersäule, die auf der Uhr draufsteht. Wenn ich das jetzt aufs Schwimmen projiziere oder ähnliches, man weiß gar nicht, wie viel Druck auf die Haut, auf das Handgelenk, auf die Uhr an sich ausgeübt wird, wenn man zum Beispiel vom 3-Meter-Turm springt. Oder alleine nur, wenn man von dem Startblock, der an den Schwimmbecken steht, wenn man dort mal einen Hechter reinmacht, mit der Uhr voran schön auf die Wasseroberfläche aufklatscht, da wirken Drücke, das kann man sich nicht vorstellen. Oder alleine beim Schwimmen, wenn ich normal schwimme, mein Armzug, durch diesen Armzug merkt man ja immer den Widerstand des Wassers und da kommt ein unwahrscheinlicher Druck auf diese Uhr, der das hält normalerweise keine Uhr mit 5 Bar Wasserdichtigkeit aus. Und da fängt es dann zum Beispiel an. Die Hersteller machen dann oft immer in irgendwelchen Bedienungsanleitungen, ganz klein irgendwo auf der vorletzten Seite oder so, gibt es dann öfter mal eine Beschreibung, was bedeutet das eigentlich, dass die Uhr so und so wasserdicht ist. Und es wird zum Beispiel empfohlen, mit 5 Bar darf man Hände waschen. Mit Uhr am Handgelenk, ja. Mit 10 Bar darf man duschen, weil die Uhr Spritzwasser geschützt ist. Aber da sollte man auch nicht mit der Brause direkt auf die Uhr draufhalten. Und alles, was über 10 Bar ist, da kann man baden gehen. Ich empfehle aber, geht frühestens mit der Uhr baden, wenn ihr eine verschraubte Krone habt. Alles, was keine verschraubte Krone hat, da drückt in diese Krone so schnell Wasser rein. Damit würde ich nicht schwimmen gehen. Nur mit verschraubter Krone würde ich schwimmen gehen.
Und du sagst jetzt so ab 10 Bar. Was ist denn, wo du jetzt sagen würdest, das ist absolut der Wohlfühlbereich mit der Uhr inklusive verschraubter Krone, da kannst du schwimmen gehen, wäre jetzt losgelöst vom Thema Salzwasser und Co., sondern da brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Also absolut keine Gedanken braucht man sich machen, würde ich behaupten, 20 Bar mit verschraubter Krone und Servicezeiten eingehalten. Ohne Einhalten von Servicezeiten können niemand garantieren, dass die Dichtungen nicht spröde geworden sind oder ähnliches. Also definitiv erst ab 20 Bar würde ich wirkliches Sportschwimmen oder richtig rumtollen im Wasser. Ich meine, wenn man sich hier bloß in seinen Jacuzzi setzt, dann können es die 10 Bar-Uhren auch aushalten. Aber Schwimmen oder ähnliches würde ich damit nicht empfehlen.
Hältst du es eigentlich aus jetzt mal ganz persönlich subjektiv? Man kann ja hier nichts Falsches oder nichts Richtiges, könnte man schon sagen, aber du weißt, wie ich meine. Hältst du es für eine Farce, wenn ein Hersteller eine Uhr mit 3 ATM auf den Markt wirft, dann kann er sich die Wasserdichtigkeitsangabe ja eigentlich auch sparen, oder?
Jein. Also die 3. ATM finde ich schon sinnvoll, weil im Grunde genommen erlaubt es mir förmlich, dass ich Hände waschen darf. Ich sollte dabei natürlich nicht übers Handgelenk drüber waschen, aber nur wenn ich ganz normal meine Hände wasche und nicht großartig Wasser auf die Uhr drüber schwappt, dann kann man das machen. Mit Vintage-Uhren, wo sowas nicht draufsteht, würde ich sowas zum Beispiel gar nicht machen. Da würde ich vor jedem Händewaschen die Uhr ablegen, weil da zieht so schnell Wasser rein, da sind teilweise gar keine Dichtungen mehr vorhanden. Deswegen, da würde ich ganz übelst aufpassen. 3 ATM, ich muss sagen, es hat seine Daseinsberechtigung. Warum nicht? Es trägt nicht jeder zum Duschen oder zum Schwimmen oder zum Baden seine Uhr. Und viele sagen auch, ich brauche das gar nicht. Ich habe die sowieso nur an, wenn ich mal einen Anzug trage. Warum sollte ich mir dann eine 500 Bar wasserdichte Uhr ans Handgelenk schmeißen? Da reicht doch meine kleine Vintage-Uhr, die noch nie eine Dichtung gesehen hat, völlig aus.
Das stimmt natürlich, also Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, dass das so ein bisschen irreführend ist. Ich meine, wir kennen da ein sehr prominentes Beispiel, an dem immer wieder gesagt wird, warum hat die Uhr nur 3 ATM? Weißt du, von was ich rede?
Tatsächlich nicht, nein.
Okay, ja, nee, ist ja nicht schlimm, aber vielleicht geht es auch einfach mir so, die Breitling-Navi-Timer, bei der ja immer
Ah,
gesagt
ja.
wird, ja, 3 ATM und so. Ich finde nur, wenn man jetzt natürlich so in diesem Kontext spricht, ne, dass da vielleicht schon jemand sagt, oh, 3 ATM, ne, das sind 30 Meter Wasserdichtigkeit, könnte man ja bei 30 Meter direkt auf die Idee kommen, ja gut, so tief tauche ich ja eh nicht, ne? Und dann sind
Okay.
wir wieder bei den ganzen Themen, die wir gerade hatten, ne? Also man merkt, ich glaube, man müsste die Uhrenhersteller noch ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, da ein bisschen aufzuklären, oder?
Theoretisch machen sie es. Die haben das in ihren Bedienungsanleitungen normalerweise alle drinstehen, ab wann sich eine Uhr zum Schwimmen, zum Baden oder zum Duschen eignet. Das Problem ist, sind wir mal ehrlich, wer liest sich von einer Uhr eine Bedienungsanleitung durch?
Das ist so ein bisschen wie der durchschnittliche Spritverbrauch beim Auto, ne?
Richtig.
Oder die Abgaswerte in CO2 pro irgendwas Gramm oder so.
Ja.
Ja, es ist eigentlich ja ein fundamentales Thema, mit dem man ja eigentlich als Hersteller sich ja auch im Positiven auch mal ein bisschen nach vorne wagen könnte und das einfach mal erklärt und mit den Mythen aufräumt. Aber gut, deswegen gibt es ja uns, die darüber mal sprechen und ein bisschen, oh Gott, jetzt kommen wir aber ja, das Salz in die Wunde streuen quasi, analog zu den ersten Themen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also auch hier mal so ein bisschen Revue passieren lassen und zusammengefasst, wenn ich dich richtig verstehe, ja, so richtig sinnvoll. Eine Uhr mit ins Wasser zu nehmen, Salzwasser, Süßwasser, Chlor, wie auch immer, so ab 20 Bar und dann auf jeden Fall auch mit einer verschraubten Krone. Da sagst du jetzt als Uhrmacher mit Erfahrung, da kann dann schon nicht wirklich viel schief gehen. Es hat natürlich auch immer was damit zu tun, in welchem Zustand ist die Uhr und, aber mal ganz grundsätzlich und vorher eher weniger. Und ja, wie sagtest du, so ab 10 ATM. Also 100 Meter Wasserdichtigkeit in etwa wäre dann schon, ja, duschen okay, aber halt nicht gerade die Uhr voll in den Strahl halten, ne?
Geht theoretisch auch in einem Whirlpool oder im Jacuzzi, der auf der Terrasse steht. Erfahrungsgemäß sind einfach die meisten Uhren, die ich mit Wasserschaden bekomme, 10 Bar.
Okay.
10 Bar oder 15 Bar.
Weil 10 Bar irgendwie, also ich kann mir das gut vorstellen, das ist so eine Mittelgröße, ab dem viele denken, ach, eigentlich kann ich ja mit der Uhr, wenn da 3 oder 5 draufsteht, hat man vielleicht selbst schon gesagt, nur muss ja nicht sein. Und das vermittelt so ein Stück weit schon, ich darf. Und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es gibt ja gefühlt, also es gibt da ja wesentlich mehr Uhren mit 10 Bar Wasserdichtigkeit, die keine verschraubte Krone haben als mit.
Das auf alle Fälle, ja. Also gerade im 10-Bar-Bereich sind die meistens bloß gesteckte Kronen. Was ich da auch noch sagen möchte, ist, diese 10 Bar sind immer so eine schöne Angabe, wo sich die Leute eben sehr täuschen lassen. Und gerade die gesteckten Kronen, die können auch tatsächlich durch diesen Wasserdruck, durch eine Armbewegung oder ähnliches, können die leicht rausgezogen werden und dann drückt dort sofort das Wasser rein. Man hat keine Chance mehr. Meistens ist es tatsächlich nur Feuchtigkeit. Die Kunden kommen, meine Uhr beschlägt und können sie das mal trocknen. Dann ist auch meistens nicht viel kaputt, wenn man das recht schnell dann machen lässt. Teilweise habe ich auch schon Uhren gehabt, die dann trotzdem noch 3 Wochen in der Gegend rumlagen. Da ist nicht großartig viel passiert. Die Uhr ist einfach beschlagen gewesen. Da empfehle ich immer Krone rausziehen, damit auch das Schwingsystem gestoppt ist und alles in Ruhe steht, damit ja dann nicht alles noch ins Werk irgendwie reinbefördert wird. Ansonsten wird es dann von mir auch nur aufgemacht, die Uhr getrocknet und wenn das Werk an sich noch seine gute Amplitude bringt und noch gute Gangwerte hat, dann brauche ich keinen Service machen. Denn das lohnt sich nicht, beziehungsweise ich sehe keinen Grund, da eine Revision anzubieten, sondern da wird einfach die Uhr aufgemacht, auf den Heizlüfter gelegt, damit es trocken wird, die Dichtungen neu gefettet, eventuell getauscht, wenn notwendig. Aber meistens sind es tatsächlich irgendwelche Bedienungsfehler. Das hat dann wenig immer mit den Herstellern zu tun, die Uhr ist nicht wasserdicht oder ähnliches, sondern das sind meistens Bedienungsfehler. Krone nicht richtig reingeschraubt oder tatsächlich einfach zu viel Druck auf diese Uhr gebracht, indem man doch mal ins Wasser gesprungen ist oder einen dollen Armschlag gemacht hat. Sowas sind meistens die Fälle, die man an Wasserschäden hat. Es gab auch schon Leute, die unter Wasser die Uhr bedient hat, die haben eine verschraubte Krone aufgedreht und dann natürlich die Zeiger stellen wollen. Die ist natürlich komplett vollgelaufen, die Uhr. Aber das sind die Einzelfälle. Meistens ist es tatsächlich Feuchtigkeit in der Uhr und durch irgendwelche ja, sportlicheren Aktivitäten in die Uhr hineingedrückt. Aber am allersichersten, und man muss ja immer vorsichtig sein mit dem, was man sagt, deswegen gehe ich tatsächlich auf die 20 Bar verschraubte Krone. Ab 20 Bar hat sowieso alles eine verschraubte Krone, da braucht man sich normalerweise keine Sorgen machen. Und da auch wirklich darauf achten, dass die Krone wirklich zugeschraubt ist. Dann sollte bei einem normalen Schwimmer, der seine Kreise im Becken zieht, absolut nichts passieren.
Perfekt. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Übersicht, auf was wir achten müssen rund um das Thema Wasser, sei es, was schadet der Uhr, ab wann kann ich mit einer Uhr was machen. Sehr, sehr spannend. Doch wir haben im Urlaub ja nicht nur Wasser in der Regel, sondern meistens, wenn man in den Urlaub fährt, sei es im Sommer generell. Oder vielleicht im Winter, dem etwas, ja, grauen Winteralltag in Deutschland zu entfliehen und in den Süden oder auf andere Kontinente entflieht. Da haben wir ja auch Sonne und Hitze, ja. Und meistens gehen wir ja dann ins Wasser, wenn es richtig schön heiß ist, um uns abzukühlen. Sicherlich der ein oder andere von euch da draußen oder die ein oder andere steht auch auf Eisbaden, aber ist wahrscheinlich eher der seltene Fall. Ja, Hitze. Was kann Hitze eigentlich so einer Uhr anhaben? Also ich sag mal, es ist ein Thema, das man immer wieder hört, lasst die Uhr nicht in der Sonne liegen. Da könnte dieses Ziffernblatt und auch diese auch die Indizes, die, was weiß ich, zum Beispiel mit Leuchtmasse, wie Superluminova und sowas versehen sind, die können drunter leiden, das kann ausbleichen und so. Dann hört man natürlich auch immer wieder, dass so eine Uhr auch nicht jede Hitze weder ins Kalte noch ins Warme verträgt und und. Was sind rund um das Thema Hitze, Sonne so die Hauptthemen, die man bei einer Uhr beachten sollte?
Ja, das ist natürlich jetzt so ein Themengebiet, was ich jetzt nicht irgendwie in der Ausbildung mal mit Ausbildern oder Ähnlichem gesprochen haben. Deswegen muss ich mich da auf meinen normalen Menschenverstand oder meinen logischen Denken verlassen. Und gerade Sonne, würde ich sagen, hast du eigentlich schon richtig gesagt, ausbleichen von Zifferblättern, Zeigern. Austrocknen. Ich würde auch sagen, dass in der Uhr eine unglaubliche Hitze entsteht. Das kann man sich ja genauso vorstellen wie im Auto, nur dass es bei der Uhr nicht mal verdunkelte Glasscheiben gibt. Da wird eine unwahrscheinlich hohe Hitze in der Uhr entstehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Öle drunter leiden, dass die wirklich schneller altern dadurch. Es gibt ja auch diesen Mythos oder diese Gedankengänge oder die Werbung von vielen Herstellern, dass Öle verwendet werden, die nicht altern, die nicht verharzen und so weiter, tun sie alle noch. Es gibt bis dato noch kein Öl, das nicht altert und nicht verharzt. Sie machen es einfach nur langsamer. Aber wenn ich meine Uhr natürlich solchen Bedingungen wie der heißen Sonne aussetze, die da 4, 5 Stunden in der prallen Sonne, Mittagssonne in Ägypten liegt, dann wird dort so eine hohe Hitze entstehen in der Uhr, dass es echt belastend ist für die Öle, für die Dichtungen. Die Dichtungen werden austrocknen, spröde sein. Gerade die Glasdichtung wird mal, denke ich, drunter leiden. Und vor allem auch Zifferblatt. Also lackierte Zifferblätter würde ich sogar vorsichtig sein, weil Lack kann verbrennen, Blasen schlagen. Und genauso ist es mit den Zeigern und dem Superluminova. Wenn die irgendwie lackiert sind, die Zeiger, können dort auch Blasen schlagen. Und das Superluminova, das ist schwer zu sagen, ob das trocknen und brechen kann dadurch, weil im Grunde genommen ist es ja schon trocken. Aber ob sich das vielleicht durch die Hitze ausweitet oder zusammenzieht und dabei noch weiter bricht, das kann ich tatsächlich nicht sagen.
Also aber auf jeden Fall auch wieder einige Punkte, die eine Rolle spielen. Und was mir jetzt so in den Kopf kommt, vielleicht kannst du das ja bestätigen, wenn wir jetzt gerade in Ländern und Regionen sind, wo eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist, würde das ja auch wieder eine Rolle spielen. Ne? Gerade jetzt auch wieder Richtung das Thema Wasserdichtigkeit und Co. Weil Luftfeuchtigkeit, wir kennen das alles. Holst dir mal eine kalte Flasche Sprudel oder so aus dem Kühlschrank bei hoher Luftfeuchtigkeit, dann stellst du die auf den Schreibtisch und hast plötzlich eine Pfütze da, ne?
Ja, also das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, Luftfeuchtigkeit. Man sagt ja immer, eine Uhr ist dicht, aber alles, was dicht ist, da kann irgendwas durchdiffundieren. Und so ist es auch mit Dichtungen. Also die Dichtungen, die bei uns verwendet werden, sind normale Kautschukdichtungen. Und da kann genauso was durchdiffundieren, also diese Feuchtigkeit durchdiffundieren, dass in der Uhr auch irgendwann mal einfach Feuchtigkeit drinnen ist. Die ist halt dann tatsächlich auch wieder eingesperrt, kommt nicht raus, es sei denn, sie diffundiert wieder durch die Dichtung. Ich meine, da sprechen wir jetzt tatsächlich von mini, mini, minimalen Mengen Flüssigkeit, Wasser oder ähnlichem, was dort in die Uhr eindringen kann. Dafür sind die Werke aber ausgelegt. Das sollte denen nicht großartig schaden. Aber gerade wenn man irgendwie mal ja, in den wärmeren Ländern, in Dubai, ich war mal in Dubai, das war wirklich schön, aber in Dubai hat man gerade jetzt in unseren Sommermonaten eine unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit. Und die klimatisieren ja auch alle Räume runter bis auf 18 Grad. Und ich fand es ja immer sehr beeindruckend, wenn du aus diesem 18 Grad Hotel oder Raum rausgekommen bist und in diese 43 Grad im Schatten mit 70% Luftfeuchtigkeit gegangen bist, hast du erstmal ordentlich eine geklatscht bekommen. Und dann hat es an der Haut sofort zum Tauen angefangen. Ich war binnen Sekunden klatschnass, meine Brille war beschlagen, an mir waren richtige Tautropfen. Und das ist natürlich auch eine Belastung für die Uhr. Wenn man zum Beispiel draußen bei 40 Grad hoher Luftfeuchtigkeit die Uhrzeit stellt, dann kommt natürlich diese warme, feuchte Luft in die Uhr rein. Und wenn ich dann auf einmal in einen kalten, klimatisierten Raum gehe, dann kondensiert das natürlich wieder.
Okay, das heißt, wir müssen, wenn wir die Uhr mit in Urlaub nehmen oder vielleicht anders ausgedrückt, wenn wir die Uhr extremeren Situationen aussetzen, wie Wasser mit Salz, mit Chlor, starke Hitze, Sand, Verschmutzung allgemein, auch natürlich einfach Staub, ne, das ist ja auch so ein Thema, das da eben wieder eine Rolle spielt und alles zusammen kann der Uhr natürlich schaden. Das haben wir ja jetzt alles mal so eine Rundkurve sozusagen gedreht. Die Nordschleife am Nürnbergring sind mal abgefahren. Jetzt ist natürlich so die Frage, der ein oder andere, die ein oder andere von euch da draußen wird jetzt denken, oh Gott, am besten lasse ich die Uhr gleich ganz zu Hause. Aber jetzt müssen wir das Ganze ja mal auch ein Stück weit, das nicht relativieren, aber euch nochmal ein gutes Gefühl auch zum Schluss mitgeben. Also aus meiner Sicht, das Fazit darfst dann gerne du übernehmen, Leon. Aus meiner Sicht ist es natürlich so, wir fahren ja nicht alle in den Urlaub und den ganzen Tag zu baden und zu schwimmen und zu machen und zu tun. Wir haben das Thema, habe ich ja auch mit Flo thematisiert, in den beiden anderen Folgen. Ihr habt eine schöne Uhr, die braucht keine Wasserdichtigkeit. Mit der setzt man sich vielleicht mal in den Schatten und trinkt einen Kaffee, geht zusammen essen, vielleicht einfach ein bisschen spazieren machen und tun. Nicht jeder geht hier auf Extremreisen und dann muss man vielleicht eh nochmal über eine andere Art von Uhren sprechen, sondern wenn man mit einem gesunden Menschenverstand mit der Uhr am Handgelenk umgeht und am Ende des Tages die Uhren stärker strapaziert, jetzt habe ich es aber, als sich selbst, ist man ja schon mal auf dem richtigen Weg, weil also keiner von uns, also korrigiert mich, aber keiner von uns planscht 5 Stunden im Salzwasser. Ist auch für uns nicht so spaßig. Keiner von uns liegt bei 40 Grad 5 Stunden in der Sonne und ja, das macht man dann logischerweise im sinnvollsten auch nicht mit seiner Uhr und lässt sie auch nicht irgendwie auf dem Handtuch in der Sonne liegen. Sollte man vielleicht eh nicht unbedingt machen im Urlaub. Also kann man natürlich auch wieder so ein bisschen entgegenwirken. Aber Leon, vielleicht mal so zum Abschluss so ein Fazit für dich oder für uns insgesamt nochmal so kurz und knackig hervorgehoben. Was sind die Kernpunkte, wenn ich mit der Uhr in Urlaub fahre? Was sollte ich am besten machen? Was sollte ich beachten? Und wenn ich nach Hause gehe, vielleicht doch mal kurz drüber schauen lassen.
Ja, das auf alle Fälle. Also im Grunde genommen, meine Tipps sind, tragt eure Uhren. Es bringt niemandem was, wenn man eine teure Uhr hat, eine schöne Uhr hat, vielleicht auch eine nicht so teure Uhr, aber trotzdem dafür sparen musste. Es bringt niemandem was, wenn die im Safe liegt. Es ist weder gut für die Uhr noch gut für einen selber, weil man eine Uhr hat, die oder viel Geld ausgegeben hat für etwas, das man nie sieht, nie nutzt. Tragt eure Uhren. Auch wenn es immer ein bisschen Risiko ist, diese Umweltfaktoren werden immer für die Uhr ein Risiko bleiben. Immer. Das kann man nicht ändern. Ob ich jetzt in Sibirien im Winter bin oder in Dubai im Sommer mit hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Temperatur. Das sind alles Dinge, für die die Hersteller versuchen, die Uhr auszulegen. Es wird natürlich versucht. Man kann es nie vermeiden, dass es dabei Unfälle gibt, dass dabei irgendwas schief geht. Aber meine Empfehlung, tragt eure Uhr. Wenn sie zum Schwimmen geeignet ist, tragt sie auch gerne zum Schwimmen. Da empfehle ich aber mindestens eine verschraubte Krone. Auch zum Duschen, bin ich ehrlich, nutze ich eigentlich mindestens die verschraubten Kronuhren. Und ansonsten spielt einfach nicht so viel an der Uhr rum. Man muss nicht alle 5 Minuten die Zeiger stellen oder prüfen, ob der Zeigersprung wirklich noch um 12:05 Uhr stattfindet. Sind so Dinge, wo wir Menschen immer dran rumspielen und immer was dran machen müssen. Stellt eure Uhr einfach im Hotel und bis ihr im Hotel zurück seid, nicht mehr anfassen. Einfach die Uhr anzeigen lassen, so wie es eine Uhr machen soll. Und ich glaube, wenn man das beachtet und auch mit der Wasserdichtigkeit und allem ein bisschen aufpasst, dann braucht man sich auch im Urlaub keine Sorgen machen. Aber ich finde es immer schade, wenn die Leute die Uhren im Safe liegen lassen. Dafür sind die nicht da. Uhren müssen getragen werden.
Absolut. Sehr, sehr schönes Fazit. Da gibt es auch gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Aber zusammengefasst gebe ich dir völlig, völlig recht. Diese Folge sollte einfach mal dazu dienen, dass wir das alle auf dem Schirm haben und nach dem schönen, super tollen, entspannenden Urlaub, den wir uns vielleicht auch ein bisschen länger zusammengespart haben, unseren Traumurlaub nicht heimkommen, dann mit der Uhr das Böse erwachen haben, sondern dass wir einfach ein bisschen sensibel sind, was so eine Uhr eigentlich ausmacht und welche Probleme entstehen können. Wenn man das ein bisschen im Kopf hat und dann bin ich einfach immer wieder dabei, mit gesundem Menschenverstand durch die Welt geht, dann passiert da gar nicht so viel. Wenn ihr aber trotzdem Fragen, Wünsche oder vielleicht auch einfach einen Service braucht, meldet euch gern bei Leon bei Fragen auch sehr gerne an mich. Und was du gerade zum Schluss nochmal gesagt hast, finde ich, passt ja auch perfekt in unser Sommer-Special und zum Thema Urlaub. Entspannt euch, macht nicht alle 2 Sekunden was an der Uhr, stellt sie morgen, habt Spaß dran, geht raus, genießt euren Urlaub und immer wieder den schönen Blick auf eurer Uhr. Kommt ein bisschen runter, stressfreie Zeit und ja, genießt weiterhin diesen schönen Sommer, egal wo ihr ihn verbringt. Und damit vielen Dank, lieber Leon, für mal wieder eine sehr, sehr schöne und auch aufklärende Folge, in der wir ja ab und zu mal den Finger zwar in die Wunde gelegt haben, aber immer ein Pflaster mit parat hatten. Und ja, vielen Dank für deine Expertise und dass du wieder mit dabei warst.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Es war wieder eine Riesenfreude. Ich freue mich auf weitere Folgen und wünsche euch allen auch einen wunderschönen Sommer. Genießt die Tage und macht euch nicht so viele Gedanken um eure Uhren.
Ja, vielen Dank. Und da schließe ich mich an. Habt einen schönen Urlaub, einen schönen Sommer, egal ob auf Balkonien oder in Dubai oder was auch immer, wo es euch hin verschlägt. Ich freue mich natürlich auch immer mal über ein schönes Uhren-Urlaubsfoto auf Instagram oder Facebook und auf Feedback zu dieser Folge. Und damit macht's gut. Ciao, ciao. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge bei Zeitzone. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo bei eurem Streaming-Dienst dalasst, damit ihr jederzeit nachhaltig über neue Folgen von Zeitzone informiert werdet. Und wer nachhaltig extra klasse Uhren, Armbänder und Accessoires wie Kartnicktuis, Zigarrenbohrer, Schlüsselanhänger und vieles, vieles mehr, alles, was das Lederherz begehrt, wirklich aus feinsten Lederarten haben möchte, ist bei meinem Partner Ledertik genau richtig. Alles, was ihr bestellt, ist 100% handgefertigt in Deutschland. Das Leder ist Biokreis zertifiziert und jegliche Sonderanfertigung nach eurem Geschmack sind möglich, egal welches Uhrenarmband oder sogar Uhrenständer, alles werdet ihr dort finden. Ich selbst nutze einiges davon, also schaut gern mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ja, mehr dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und direkt auf der Website bei ledertik.de. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dort fündig werdet, dann gebt dort gern mal laut, dass ihr von mir von Zeitzone kommt. Vielen Dank, ciao, ciao. Euer Daniel.